dieser Rubrik wird der Moyes Magazin. Du gehst heute sportlich an, philosophisch zugleich. Beim Raum Studio hast du Jean-Claude Magirus. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Jean-Claude, du hast gleich vorhin Philosoph, beginnt den auch am Fußball ziemlich du hemas, nämlich den Professor Gunter Gebauer von Berlin. Hier war die letzte Woche heute zu Lützebüsch und hat am Institut Pierre Werner eine Konferenz mit dem Titel Von Wittgenstein zu Ronaldo, Philosophie und Fußball gehalten. Kannst du es für uns fangen, den Gunter Gebauer immer kurz vorstellen?
Der Gunter Gebauer ist Professor auf der Freien Universität zu Berlin. An der dann der Hauptsache an den Fachbereichen Anthropologie, Spruchphilosophie, Sozialphilosophie. Hier nur die Unien zu Kiel, Mainz, Berlin Philosophie, allgemeiner vergleichend Literaturwissenschaften und Sportwissenschaft studiert. Seine Promotion an der Philosophie hat auf der TU Berlin mit einer Arbeit, die wird dem Wittgenstein seine Spruchtheorie gemacht, dafür auch sicher den Titel von der Konferenz letzte Woche. Der Günther Gebauer war dann noch Professor für Philosophie vom Sport auf der Freien Uni zu Berlin, war Präsident von der Nordamerikanischen Philosophie-Sozietät für Sportetüden, anderen auch Professor für Allgemeine Philosophie auf der Deutschen Sporthochschule zu Köln. Also ist für komplett zu sehen, der Günther Gebauer war letzte Woche dann noch auf Invitation von der Association Régionale des Arbitres de Football Luxembourg Centre hier zu Lützebüsch. Das Association hat nämlich hier 100 Jahre gefeiert.
Du hast also gleich vor ein Gespräch können feiern mit Gunter Gebauer, philosophischen Sportler dann oder sportlicher Philosoph, wie ihn Tölen. Mich würde zum Beispiel schon interessieren, wie ihn als Philosoph dann bei der Fußball kommen, hätten die das immer gespielt, oder? Ja,
das war die erste Frage, wo ich den Professor Gebauer gestaltet habe. Und die Antwort stimmt für ihn natürlich am Kontext von seinem liebsten Philosoph, dem Wittgenstein.
Ja, ich spreche mal von Wittgenstein aus gesehen. Wittgenstein hat Fußballspiele gesehen und in einer Zeit, in der er dabei war, seine eigene spätere Philosophie zu entwickeln, war er davon inspiriert und hat die Art der Philosophie, die er entwickeln wollte, am Fußball jedenfalls vorübergehend orientiert und hat dann von Sprachspielen gesprochen. Und die Sprachspiele kann man, das war dann meine Idee in der Wittgenstein-Interpretation, die kann man tatsächlich in Analogie zu Fußballspielen interpretieren.
Der Fußball hat auch für einen Linguisten, Philosophen seine eigene Sprache, könnte man fast sagen.
Ja, man braucht natürlich die verbale Sprache, um das auszudrücken. Das kann der Fußball ja nicht. Der spricht ja nicht. Der Ball spricht nicht, die Füße sprechen nicht. Aber sie vollziehen Akte, die kommunikativ sind. Also wir sehen zum Beispiel, wenn ein Spieler den Ball zum Nachbarn, zum Nebenspieler rüberspielen will. Und man sieht, dass er den Nebenspieler dann damit beauftragt, den Ball weiterzuführen. Oder wenn man den Ball steil nach vorne in den Lauf eines Stürmers schickt, bedeutet das für den Stürmer, nimm den Ball, lauf auf das Tor zu, schieß ein Tor und so weiter. Also es ist voller kommunikativer Akte und deswegen spricht man ja auch davon, dass man ein Spiel lesen können muss. Das ist gar keine schlechte Ausdrucksweise. Es ist zwar kein Lesen in irgendeiner Weise wie Buchstaben lesen, aber man muss dieses Verstehen so anlegen, dass man den Sinn des ganzen Geschehens begreift.
Weil im Fußball wird ja auch gesprochen von Taktik und Strategie. Pläne, die man überall finden kann.
Ja, das sind Pläne, die man umsetzen muss. Und am Trainer liegt es, seinen Plan zu entwickeln und den Spielern auch wirklich beizubringen, wie sie zu spielen haben. Das heißt, er muss sie darauf vorbereiten, wie sie das kommunikative Spiel mit dem Ball veranstalten. Es geht ja dann darum, entweder den Ball zu halten. Das muss sich mitteilen unter den Spielern, dass der Ball gehalten werden soll, dass man wartet, dass die gegnerische Mannschaft angreift und versucht, den Ball zu erhaschen. Oder man geht plötzlich in die Offensive und spielt den steilen Ball und überrascht den Gegner damit. Wie man so schön sagt, der Ball wird in den Rücken der Abwehrspieler gespielt. Das sehen natürlich diejenigen, die jetzt den Ball holen wollen. Das sehen vielleicht aber nicht die Abwehrspieler, weil man kann schlecht nach hinten gucken. Sie müssen sich umdrehen, nach hinten orientieren. Also es sind so eine ganze Reihe von taktischen Spielchen, die dabei eine Rolle spielen, die aber sehr aufgeladen sind mit Bedeutung.
Ich habe über Sie gelesen, auch was Sie geschrieben haben, auch Interviews gehört. Ich glaube, wenn ich mich gut erinnern, ist das ja auch der Fußball ein Beispiel für eine abstrakte Entwicklung, weil man nicht mit der Hand, sondern mit den Füßen spielt.
Ja, ich finde, das ist sogar etwas Geniales, weil wir in der Kultur eigentlich alles, was wertvoll ist, mit der Hand machen. Und alles Wertvolle und alles, was Sinn und Bedeutung hat, entsteht aus den Tätigkeiten der Hände im Wesentlichen. Es gibt eine Ausnahme, das sind die Füße beim Tanzen. Das ist noch etwas anderes, aber da werden ja auch nicht nur die Füße in Anspruch genommen, sondern der ganze Körper. Aber ansonsten, alle wichtigen kulturellen Tätigkeiten haben ihren Ursprung in der Hand. Und das liegt eben auch daran, dass die Menschen die einzigen Lebewesen sind, die über Hände verfügen, die also einen sogenannten freien Handgebrauch haben, mit dem man dann Dinge modellieren kann, mit denen umgehen kann und sie kommunikativ verwenden kann. Also sich zum Beispiel den Ball zuwerfen oder zuspielen und so weiter. Das kann man aber beim Fußball mit den Händen nicht. Also muss man den ganzen Körper umkodieren, um die Absichten, die man hat mit dem Ball, was ja auch noch schwierig ist, Fuß und Ball zusammen gibt eine ganze Menge Probleme, um diese Absichten umzusetzen. Und deswegen ist Fußball eigentlich eine ganz, ganz merkwürdige Sportart, eigentlich die einzige wichtige Sportart, wo die Hände verboten sind und die Füße, Beine und der Torso, der Körper verwendet wird, aber die Hände und die Arme strikt verboten sind.
Das heißt, Jean-Claude, kennt ihr also so, dass ihn am Anfang an seiner natürlichen Bewegung am Fußball limitiert das, oder?
Das ist wohl richtig, weil jemand den Händen an mehr Direktionen kann bewegen, wie die Face, an dem nur sind eben Bewegungsmöglichkeiten angeschränkt und das wird hier noch weiter erklärt.
Genau, und das sieht man daran, dass man oft den Eindruck hat, die Spieler wollten nach dem Ball greifen. Und manchmal greift ein Spieler nach dem Ball, dann kriegt er eine rote Karte. Also man sieht das manchmal ganz instinktiv, dass jemand hochspringt, den Ball fangen möchte. Das ist eine fast natürliche Bewegung für Menschen. Denn wenn wir uns Gegenstände von oben irgendwie, wenn wir die in die Hände bekommen wollen, dann greifen wir danach. Aber hier muss man warten, bis der Ball runterfällt und auf die Füße kommt. Also das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit. Man muss alles umdenken. Man muss bestimmte Instinkte des Greifens und Festhaltens aushängen. Das ist sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel kann es beim Fußball eigentlich keinen Besitz des Balles geben. Man spricht zwar vom Ballbesitz der Mannschaft, aber jeder weiß, dass der Ballbesitz auch innerhalb von Sekunden verloren gehen kann, wenn der Gegner mit dem Fuß dazwischen kommt. Beim Handball ist das nicht so einfach oder beim Basketball. Da hat man den Ball, beim Handball hat man quasi direkt in der Hand. Das ist ein kleiner Ball, die Hände sind groß von Handballspielern, da kommt kein Gegenspieler an. Beim Basketball darf man auch nicht ohne weiteres den Ball wegnehmen. Das wäre höchstens wenn der Pass kommt und man springt in den Pass hinein.
Wenn wir jetzt Handball sehen, da fängt man den Ball ja auch. Im Fußball stoppt man den Ball. Nehmen wir Handball und Fußball. Ja. Handball, da hat man eine feste Beziehung zum Ball, wenn man ihn greift. Ja. Ne? Im Fußball hat man den Ball am Fuß eine sehr lockere Beziehung. Sehr locker. Könnte man auch bildlich sagen.
Natürlich. Und jeder kann der geschickt genug ist, ein Angreifer, kann den Ball wieder wegnehmen. Beim Handball geht das nicht. Da hat man den Ball in der Hand. Das sieht man zum Beispiel beim 7-Meter-Wurf, wo der Schütze mit dem Ball teilweise sekundenlang in der Luft herumfuchtelt, nach oben, nach unten, zur Seite und irgendwann schließlich wirft er ihn. Ja, beim Fußball geht das nicht. Beim Fußball kann man sich vielleicht den Ball vom linken Fuß auf den rechten vorspielen. Das geht vielleicht noch, aber jeder Gegenspieler kann dazwischen kommen.
Der Günter Gebauer hat wohl am Anfang gesagt, dass der Ball einen natürlichen Drang ist, für den Ball willen, mit den Händen zu fangen, eben nur am Fußball. Und dann geht aber dann vom Arbiter Hans gepafft.
Ja, das ist richtig. Mit genau am Fußball, aber auch, wie sie am Deutschen das nennen, ein absichtliches Handspiel. Mit dem da hat den Günter Gebauer aber sein Problem, nämlich mit dem Ausdruck von der Absicht. Und schon sieht man das beim Wittgenstein.
Ja, das ist ein großes Wittgensteinisches Problem, wann man von Absicht sprechen kann und wie man Absicht erkennen kann. Man denkt meistens, eine Absicht kann man irgendwie sehen oder fühlen oder man kann es dem Spieler in irgendeiner Weise anmerken, dass er diese Absicht hat. Aber so einfach ist es nicht. Wir können ja nicht in den Spieler hineingucken. Und selbst wenn wir das könnten, gibt es nirgendwo ein Absichtszentrum im Gehirn oder so etwas, sondern es entsteht aus dem Spiel heraus. Und die Absicht ist etwas, was im Grunde genommen, Wittgenstein spricht davon, Dispositionen, was angelegt ist im Spieler. Und insofern kann man höchstens an der Handbewegung erschließen, ob es eine absichtliche Bewegung ist oder nicht. Aber das ist höchst interpretationsabhängig. Es ist ja so, dass wenn man vom taktischen Foul spricht, man die Absicht natürlich herausstreicht. Die meint man natürlich dabei. Nicht? Man meint, an dem Verhalten des Spielers erkennen zu können, dass jemand absichtlich böse und unfair spielen wollte. Aber es ist wie im allgemeinen Leben. Wenn uns jemand umrempelt oder gießt uns Kaffee auf die Hose, dann könnte man ja auch sagen, das war absichtlich und derjenige, das getan hat, würde sagen, Entschuldigung, das ist mir einfach so passiert. Und wir haben dann Situationen, in denen wir diese Interpretation nicht so eindeutig machen können, dass alle übereinstimmen. Und das macht den Fußball unter anderem ja auch ganz interessant, dass er ein Regelwerk hat, was offen ist und notwendigerweise offen bleiben muss. Das kann man nicht durch Präzisierung oder durch Begriffe oder durch Kameraeinstellungen und so weiter genau zeigen. Man kann eine Absicht nicht sehen, man kann sie auch nicht zeigen.
Jetzt muss man auch sagen, dass Fußball, ich würde nicht sagen in den letzten Jahren, aber seit Jahrzehnten eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Besonders hier in Europa, das ist ja Fußball in vielen Ländern, ist ja fast eine ja, fast eine Religion, könnte man fast sagen. Und heute hat man die UEFA Champions League, man hat die Euro League, jetzt neu dabei die Nations League, UEFA Nations League. Die Spieler müssten ja fast Supermänner sein, weil sie haben ja auch gesagt, dass ihre Leistungsmöglichkeiten erreicht, wenn nicht sogar schon überschritten sind.
Ja, das liegt daran, dass man durch den Fußball ungeheuer viel Geld generieren kann. Das ist das Hauptproblem am Fußball. Das ist natürlich auch sein Plus oder sein Trumpf, dass man im Fußball als Spieler, als Manager, als Berater oder Betreuer sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Als Journalist im Übrigen auch. Und wenn man die Zahl der Wettbewerbe multipliziert, gibt es immer neue Geldquellen. Und man achtet natürlich dann gar nicht darauf, dass die Spieler abgespielt sind, dass sie müde sind, dass sie sich regenerieren müssen, zum Beispiel nach einer strapaziösen Weltmeisterschaft, würde ich sagen, braucht man mindestens 1,5 Monate, um überhaupt erstmal wieder zu sich zu kommen. Man muss ja auch eine Form wieder aufbauen. Es gibt so ein Grundtraining, was fast alle Sportarten haben, wo man erstmal zum Beispiel Leichtathleten machen ein Wintertraining, da werden 3-4 Monate nur dazu verwendet, um die Form wieder aufzubauen, um sich überhaupt auf ein bestimmtes Leistungsniveau zu bringen. Das haben ja die Spieler im Fußball überhaupt nicht.
Die Wintersportler machen ein Sommertraining.
Sommertraining, sehr intensives Sommertraining, aber da machen sie nicht genau das, was sie im Winter machen. Da laufen sie natürlich nicht Slalom. Die Skispringer springen ein bisschen auf Sommerschanzen, damit sie diesen komplizierten Bewegungsablauf nicht ganz verlieren. Aber sie springen jetzt nicht irgendwie gigantische Weiten wie im Winter. Das sind ja auch Nervenprobleme. Das ist wie bei Fußballspielern. Wenn man sich anschaut, wie schnell so ein Fußballspiel geworden ist, ist das natürlich auch eine ungeheure Nervenbelastung. Wenn da ein junger Spieler in eine Mannschaft kommt und man schaut sich an, wie der Ball hin und her getickt wird auf engstem Raum und wie jeder alert sein muss, wie jeder aufpassen muss, dass er den Ball bekommt und ihn richtig weiterspielt. Das geht ja in Hundertstel Sekunden ab. Teilweise wird es ja auch in Drahtkäfigen trainiert, so etwas. Das ist dann schon fast wie bei einer Tierschau, hat man das Gefühl. Um das zu können, muss man natürlich ausgeruht sein, ausgeschlafen, man muss in voller Form sein. Man muss auch relativ jung sein, um das zu schaffen. Man darf nicht alt und abgespielt sein. Man sieht es an manchen Mannschaften, wir haben das auch gesehen bei der deutschen Nationalmannschaft, dass sie eben diesen Leistungszenit deutlich überschritten hatte. Und in dem Moment, in dem Spiel, in dem sich Löw mal entschieden hat, junge Spieler reinzubringen, hungrige, schnelle, feilschnelle Spieler sogar, sieht die Sache ganz anders aus.
Sie sagten eben auch mit den Spielern der Regeneration, wenn man jetzt die WM in Russland anschaut, die WM war ja sehr intensiv und sie haben ja Pläne, noch aufzustocken mit Mannschaften. Das heißt, mehr Mannschaften wird mehr Spiele, wird länger dauern. Gleichzeitig zu der Weltmeisterschaft waren verschiedene Clubmannschaften von Leuten, die da gespielt haben, die waren schon wieder im Training. Da kann man sich auch moralische Fragen stellen, auch dass mit der Gesundheit von Menschen gespielt wird.
Ja, sie sind verpflichtet, auch dadurch, dass sie enorme Summen verdienen, die sich kein Mensch mehr vorstellen kann, die auch kein Mensch ausgeben kann. Und dadurch sind sie gebunden, aber sie ruinieren im Grunde genommen ihre Gesundheit. Mhm. Und man muss sich nur wundern, dass einige Spieler es durchhalten. Also ich finde, es ist erstaunlich, die paar Spieler, die wirklich auf dem allerhöchsten Niveau der Welt spielen, also wie Messi, jetzt ist er verletzt, aber auch Ronaldo und solche Spieler, dass die ihre Form über 10 Jahre halten können. Das ist für mich ein Rätsel.
Wenn wir jetzt Ronaldo als Beispiel nehmen, sein Leben ist auf Fußball ausgerichtet. Das heißt, dass er nicht nur trainiert mit seinem Verein, sondern auch zu Hause trainiert. Ja. Das heißt, der lebt nur für Fußball. Ja. Und natürlich kann man auch sagen, irgendwann müssen sie vielleicht aber einen Preis bezahlen dafür.
Ja, das ist das nächste Problem, was der Fußball eingeht, dadurch, dass er so hochprofessionalisiert ist und auf Gelderwerb aus ist, dass die Spitzenakteure, aber für auch die zweite Klasse gilt das eben immer noch, dass sie im Wesentlichen konzentriert sind auf Fußball und an nichts anderes denken als Fußball. Das ist einmal nicht besonders gut für die meisten, weil sie zu sehr konzentriert sind und keinerlei Entspannung haben und in den Fällen, wo sie mal verletzt sind oder wo ein Leistungsabfall da ist, auch andere Möglichkeiten haben, um sich als Persönlichkeit zu stabilisieren. Sie sind ja vollkommen abhängig von ihrer Leistungskurve. Aber das Schlimme wird passieren, ich glaube, da muss man kein Prophet sein, wenn die Karrieren zu Ende sind. Was die Leute dann machen, wenn sie ihr Abschiedsspiel bekommen haben. Dann kriegen sie nochmal viel Applaus und dann stellt sich die Frage, und nun? Trainer können sie nicht werden, weil sie haben keine Trainerausbildung und sind wahrscheinlich auch für Trainer nicht geeignet. Großes Familienleben würde sie nicht, wenn sie überhaupt eins haben, würde sie nicht befriedigen. Eine Firma können sie nicht leiten, weil sie dafür nicht ausgebildet sind. Sportschuhvertreter können sie auch nicht mehr werden, weil das ein zu kleiner Job ist und so weiter. Also man kann sich überlegen, wo überhaupt Berufsmöglichkeiten sind. Und man kann dann sehen, einige wenige Spieler, wie sie dann schaffen den Sprung in die höchste Trainerklasse. aber andere nicht.
Sieht den Fußballphilosoph Günter Gebauer an. Du hast an diesem Kontext, Jean-Claude, doch die passende Musik mitgebracht.
Voilà, du noch schaust mal da weiter über die Spieler, die noch gerade nimmt wird. Aber vielleicht einfach mal den Football-Song aus Australien kennt den, das Greta Gertler mit ihrer Pop-Kombo Peccadillo. Lass mal da reinfrieden.
Musicians are like football players, it's true. They play in a team and get hot and sweaty. And occasionally score a goal. A stage is like a change room with everyone airing their dirty underwear. Sometimes it stinks, it's all just sport. So I don't know what to be.
Den Football-Song Greta Gertler zusammen mit Peccadillo, 3 Minuten bis 12:30 wenn wir schwätzen nach immer, von an Mam Günter Gebauer, dem Sportphilosoph. Denn Günter Gebauer hat für Droge gesagt, dass das dann noch heißt, dass der Fußballspieler nur seiner Profikarriere am Anfang ganz gerne kann aufrutschen, weil nicht ganz viele Möglichkeiten da sind, für etwas anderes zu machen.
Er hat ja für Droge gesagt, dass sie nicht als Trainer geeignet sind, dass sie keine Firma können leiten, weil sie keine Ausbildung haben. Aber es gibt ja Beispiele genug, wo wirklich Fußballspieler nur ihre Fußballkarriere richtig aufrutschen und dann wirklich schlecht sind. Und die wollen mit spektakulär.
Schön gut.
Ja, die mit wohl spektakulärste Beispiel davon ist, den Diego Maradona, früheren Fußball-Weltstar, den mit Argentinien-Weltmeister Guinness, den zu Neapel gespielt hat. Und Neapel, das war ein Gott zu Neapel. Mit dem ist heute noch schüss der Schiert für sich selber, wenn er in Bildern an den Kopf trifft, wo es einen auf der Weltmeisterschaft in Russland gewesen hat, wo er sonst nicht mehr präsent war. Und noch, das sind noch Sachen, die den Sportphilosoph Günter Gebauer natürlich analysiert.
Schlimmer noch ist ja Drogé, also jemand, der mit Drogen vollgepumpt ist, der verfettet ist, der als Trainer versagt hat, der jetzt in der zweiten Liga irgendwo den Trainer spielt. Vielleicht wird er dann auch irgendwann wieder rausgeschmissen. Also er hat ja die argentinische Nationalmannschaft, also sagen wir mal zur Freude der Deutschen, ganz schlecht aufgestellt im Spiel gegen Deutschland in Südafrika, als Deutschland 4-0 gewann. Das war ja schon eigentlich sensationell. Es war aber die Schuld des Trainers im Wesentlichen. Und so wird es ihm bei anderen, in anderen Fällen auch gehen. macht eigentlich den Eindruck, als würde er in einer ganz anderen Welt leben. Ich nehme mal an, dass da sehr großer Narkotikumkonsum dabei ist und ähnliches. Aber es ist ja schrecklich zu sehen, dass jemand, der eine so fantastische Figur war, so ein Instinktfußballer ersten Ranges, der alles konnte am Ball und Mannschaften mitgerissen hat, dass der im Grunde genommen gar nicht mehr existiert als Persönlichkeit. Mhm. Das ist jetzt ein ganz schlimmes Beispiel, aber wir können auch andere Beispiele nehmen von Spitzenspielern aus den ersten Ligen, die im Grunde genommen schattenhafte Existenzen führen.
Und dann eben auch, dass Fußballer, weil sie ja Vorbilder sind, auch die starken Männer sein müssen. Da gab es ja auch viele Diskussionen in den letzten Jahren, wo sich auch ein bisschen öffnet, dass Fußballspieler sich zu ihrer Homosexualität bekennen oder auch, wenn sie krank sind, Depressionen. Ja. Auch ein Fußballspieler ist ja nicht gegen Depressionen gefeit. Mit Robert Enke, glaube ich, hieß der
Robert
Torwart,
Enke, der deutsche Torwart,
der sich umgebracht hat. Danach wurde das ja auch thematisiert. Und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, die sehr wichtig auch ist.
Die ist extrem wichtig, aber es sind einfach nur zwei Fälle. Wir haben vielleicht noch einen zweiten oder dritten Fall in der deutschen Bundesliga gehabt von depressiven Spielern. Das war nun der Allerschlimmste, weil er sich von Zug geworfen hat. Und das ist natürlich erschütternd für alle, die ihn gekannt haben. Aber es gibt auch andere Spieler, von denen man weiß, dass sie depressiv sind und die dann irgendwie mehr oder weniger entsorgt worden sind. Einer von ihnen spielt in der australischen Liga zum Beispiel, spielt jetzt wieder sehr, sehr gut. Ein Freund von mir hat einen Film über ihn gedreht. Das ist Thomas Broich. Er hat sich sozusagen gefangen, aber dadurch, dass er nach Australien gegangen ist und einen ganz neuen Kontinent und neues Publikum und so weiter kennengelernt hat. Das waren die einzigen Fälle, die diskutiert wurden. Bei der Homosexualität ist es Thomas Hitzlsperger und es ist keiner nachgekommen. Thomas Hitzlsperger ist sehr bekannt, sehr beliebt, ist ein wunderbarer Kommentator geworden. Ich freue mich, dass ich ihn persönlich kenne und ich schätze ihn außerordentlich und ich denke, jeder Homosexuelle könnte in seine Fußstapfen treten. Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das bewältigen kann. Hat nicht das geringste Problem damit, aber es ist keiner nachgekommen. Obwohl man weiß, dass es eine Reihe von homosexuellen Spielern gibt.
Aber am Fußball geht es ja auch nicht nur um Spieler, mehr das nach einem Akteur, man zum Terrain, den Gunter Geber oder noch geschwattet, Jean-Claude.
Und das ist bitte natürlich, weil das ja gesagt, den habt ja selber gesagt, dass der Fußball immer mehr sehr gut und immer mehr sehr gut ist. Und das geht natürlich auch für den Abitur, nicht nur für die Spieler. Und den muss, an dem Moment, wo die Spieler immer mehr sehr gut und immer mehr performant geht, und muss der Abitur auch immer mehr sehr Decisionen holen. Und da stehen sie auch noch natürlich stark smatten an der Kritik. Und ich fand, dass Gunter Gebauer aber ein bisschen schnell Lanz für sie gebracht hat.
Ein Schiedsrichter, der gut pfeift, wird nicht weiter erwähnt. Da wird nur gesagt, das Spiel ist ohne Zwischenfälle passiert und die Spieler sind befriedigt, wenn sie gut gespielt haben. Das ist sozusagen das Neutrum auf dem Platz, das dann unsichtbar wird, wenn er gut ist. Manchmal spielt er sich auch in die erste Reihe, wenn er mit den Spielern sprechen kann. Es gibt auch sehr gute Spieler, die jetzt nicht unbedingt wie Colonna jetzt eine eigene Figur kreieren, die bis zum Werbefernsehen kommt und für Schinken wirbt. Nein, es gibt ja auch die guten Schiedsrichter, die zum Beispiel wissen, wo die Streithähne sind, wo die Aggressionen hochkommen, die nicht sofort eine rote Karte ziehen oder sowas, die Leute erstmal beruhigen, zu sich bitten, mit ihnen sprechen, sie ihnen klar machen, dass sie sich anständiger verhalten müssen. Da gibt es sehr, sehr gute Beispiele. Ich sehe das immer wieder. In Deutschland wird so etwas auch in der Sportschau immer wieder auch gezeigt. Das finde ich jetzt sehr lehrreich und gut für die Schiedsrichterzunft, dass man darauf aufmerksam macht. Es gibt auch sehr autoritäre Schiedsrichter, da traut sich gar keiner irgendwas zu sagen. Es gibt einen türkischen Schiedsrichter aus Hamburg, der ist 2 Meter groß, Unternehmer, ist internationaler Schiedsrichter geworden jetzt. Der ist eine solche Autorität, dass keiner auf dem Platz sich traut, irgendwas gegen ihn zu sagen. Das ist jetzt ein anderes Extrem vielleicht. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, für die Schiedsrichter ist es unglaublich schwierig geworden. Und man konnte ja sehen beim Finale des World Cups in Moskau, dass der Schiedsrichter, der ja wohl ein guter Schiedsrichter war, sonst hätte er das Spiel wohl nicht bekommen. Jedenfalls hatte er gute Kritiken vorher bekommen, dass er total versagt hat. Und dazu kommt auch noch, dass den Schiedsrichtern teilweise die Autorität aus der Hand genommen wird, dadurch, dass der Videoassistent nicht nur Assistent ist, sondern sich einmischt. Das ist ja auch beim Endspiel passiert, wo eine Situation da war, das Handspiel auf kroatischer Seite, die der Schiedsrichter eigentlich bewältigt hatte, aber wo signalisiert wurde, dass da noch irgendwas nachzudenken sei. Und dann hat er seine Entscheidung umgekippt, obwohl es ziemlich klar war, dass es kein berechtigter Elfmeter war. Also dadurch, dass die Verdichtung des Spiels so groß geworden ist, also natürlich die Schnelligkeit, sind natürlich immer mehr Spieler auf einem Quadratmeter versammelt vom Tor zum Beispiel. Und der Schiedsrichter muss sich dann irgendwo positionieren, wo er sehen kann, ob ein Foul passiert oder nicht. Und bei der Schnelligkeit des Spiels, und natürlich kommt noch hinzu, dass die Spieler teilweise äußerst trickreich agieren, ist es ihm extrem schwer, da noch durchzuschauen. Also ich denke mal, Griezmanns Freistoß war einfach ein übler Trick. Da hat er sich sozusagen selber ein Bein gestellt, ist über sein eigenes Bein geflogen und hat dadurch einen sehr schönen Freistoß rausgeschunden, der dann auch noch mit Glück ins Tor gegangen war. Das sind so Fälle, wo ich sagen würde, ich habe mich sehr gefreut auf dieses Endspiel. Ich war auch sehr auf der Seite der französischen Mannschaft.
Die technische Seite ist immer Grund für Diskussionen. Das ist jetzt der Videoassistent. Da kam ja auch die Torlinientechnik. Die war ja auch sehr kontrovers diskutiert worden, als sie eingeführt wurde.
Ja, ich finde auch zu Recht, die Torlinientechnik kann manchmal Hilfen bieten. Aber man darf eins nicht vergessen, die Torlinie, die man sieht, diese elektronische Linie im Fernsehen, ist eine statische Linie. Aber alle Spieler bewegen sich, die einen von links nach rechts und die anderen von rechts nach links. Dadurch gibt es ein ganz anderes Bild für das Auge. Also das, was das Kameraauge mit Elektronik liefert, ist nicht das, was das normale, natürliche Auge sieht. Insofern wird da zwar eine Klarheit eingeführt, aber die täuscht auch ein bisschen darüber hinweg, dass es auch so nicht in Wirklichkeit ist, sondern dass da auch optische Effekte entstehen. Aber man kann vielleicht sagen, dann ist wenigstens Klarheit da. Das ist ja schon mal was.
Ja.
Und manche enorm strittigen Entscheidungen können vielleicht vermieden werden.
Voilà, denn Günter Gebauer hat mich hier im Gespräch mit Jean-Claude Magero. Es geht auch nach Günter Gebauer zu lauschen. Lauschen wir mal ein Stück Musik. Und zwar den Florent Marché, Le Terrain de Sport.
On n'était pas malin, sans te prendre la main, on t'emmenait près du terrain de sport caché. On découvrait ton corps et très souvent on perdait pas le nord, les yeux fermés et même en haut des cimes déçus, rien n'est sublime. Petit bateau à terre, tes petits seins très clairs, on mélangeait le goût de la salive avec des parfums de lessive, respiration prétendument lascive, des yeux qui flambent, des jambes qui nous animent. Rien n'est sublime. Les vapeurs de l'été, nos mains précipitées vers l'inconnu, ça nous rendait plus forts, comme si dans ton aéroport jamais la vie pour nous ne s'évapore. Et toi, tu semblais dire déchire, abîme en moi, rien n'est sublime. On se parlait à peine, nous rappelait l'orgasme et la tempête. J'avais plus le goût à la fête, alors dégage et remets tes lunettes, tes yeux mouillés, la nuit qui s'illumine. Pourquoi rien n'est
pourquoi rien n'est sublime, pourquoi rien n'est sublime, pourquoi.
De Florent Marché, le terrain de sport vom Sportterrain Zrig und Frontheim, den Studio de Jean-Claude Magirus aus Weider bei mir. Hi. Jean-Claude, war in dem Gespräch mit dem Sportphilosoph Gunter Geber oder noch die Spezial wie Tisch Pressekonferenz mit der Responsable von Bayern München vom 19. Oktober ein Thema?
Auf alle Fälle, es war eine Pressekonferenz, wo der Chef vom Verwaltungsrat von Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, dann der Präsident von Bayern, Uli Hoeneß, an der Sportdirektor Hasan Salihamidzic, sich darüber beklagt haben, wie die Presse Martinen auch noch mal im Verein geht. Denn Rummeninger hat so gut Grundgesetz zitiert mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder es ging von Ethik jetzt. Das ist schon ganz speziell. Ich habe schon mal die ganze Pressekonferenz auch angeguckt, ehe ich von Gunter Gebauer geschwärzt und an hier den Sportphilosoph geht am Ende doch dauernd, ob die Pressekonferenz so geschwärzt war, den dann davon hält. Und ich muss sagen, ich hatte letzte Woche schon einmal mit dem Telefonieren, dann hat sie noch da gefragt am Telefon. Also eine erste Reaktion, also mal lachen. Also man hört es auch relativ speziell von mir. Das ist ganz interessant, was die, Pressekonferenz sieht, denke der Sportphilosoph Gunter Gebauer.
Ja, sie ist ja im Grunde genommen ein Witz, dass jetzt ein Verein, der eigentlich seit Jahrzehnten im Mittelpunkt des Presseinteresses in Deutschland steht, der eigentlich auch durch die Presse ständig beobachtet wird, aber auch gelobt wird und als der einzig wichtige deutsche Verein über Jahrzehnte in der Presse dargestellt wird, deren Hauptvertreter auch von Pressevertretern mit extremen Respekt bedacht werden. Die sind ja glücklich, wenn sie eine Audienz bei Herrn Hoeneß bekommen, soweit ich weiß. Dass in diesem Fall die sich hinsetzen und larmoyant rumgreinen, dass sie schlecht behandelt werden. Aber das ist wahrscheinlich eine Situation bei Bayern, die vermutlich den Verantwortlichen im Augenblick große Sorgen bereitet. Und das ist entweder ein Ablenkungsmanöver oder es ist der Versuch, die Sorgen, die sie haben, in irgendeiner Weise umzudrehen. Tatsache ist ja, dass Bayern die letzten 2-3 Jahre schlecht, wie man so sagt, eingekauft hat. Dann kann den Spielerstand nicht gut erneuert, beziehungsweise überhaupt nicht erneuert. Man kann sich auch fragen, ob die Wahl des Trainers so die absolut glückliche war. Da waren ja auch ganz andere Trainer im Gespräch. Und dann am Ende wurde Kovac genommen. Guter Trainer zweifellos, aber in der Bundesliga gibt es andere Trainer, die meiner Ansicht nach besser sind als Kovac. Also, dass Bayern dasteht mit Spielern und Trainer der zweiten Wahl, das ist eine Situation, die ist in den letzten 20 Jahren noch nicht vorgekommen. Und ich denke, dass das den Verantwortlichen ganz große Kopfschmerzen bereitet. Aber sie ist selbst verschuldet, diese Situation. Das sind ja genau diejenigen, die das verschuldet haben. Und ich denke, dass die bei ihnen im Augenblick die Angst ansteigt, dass Bayern München zum ersten Mal seit ganz langer Zeit nicht mehr unangefochtener Spitzenreiter bleibt, sondern möglicherweise sich sogar mit dem zweiten oder dritten Tabellenplatz begnügen muss.
Vielleicht haben sie auch Angst vor der Gram der Fans.
Ja, das haben sie ganz bestimmt, denn in diesem Fall würden die Fans, die sind ja sehr zielsicher in der Suche nach Schuldigen, muss man sagen. Und sie sind die Ersten, die einen einigermaßen guten Trainer, der aber rausgeschmissen werden soll, in Schutz nehmen. Da gibt es so etwas wie Gerechtigkeit bei den Fans und auch eine Einschätzung von Leistung, die ganz gut funktioniert meistens, dass die sich vermutlich in der nächsten Zeit dann die Vereinsführung vornehmen werden.
Mhm. Aber das war schon irgendwie sehr peinlich, ja. Dass da Leute sitzen, die mit ihrer Vergangenheit über Ethik reden wollen. Das war schon sehr gewagt. Ne?
Ja, das da läuft es einem kalt den Rücken runter. Aber es ist ja so, Ethik ist im Augenblick ein wohlfeiles Wort. Und immer wenn es um Geschäfte geht oder darum, dass man den anderen über den Tisch zieht oder etwas Unlauteres tut, führt man ganz groß Ethik im Diskurs. Das ist ja heutzutage so ein Ersatzwort geworden, das rübergeklebt wird über alles, was schlecht läuft. Und insofern würde ich eher sagen, in den Mündern der Bayern-Verantwortlichen ist das Wort Ethik eigentlich nicht gut gebraucht. Da gehört es auch nicht hin.
Trotz allem, ein bisschen was aber blieb hängen, weil im ZDF-Morgenmagazin oder ARD-Morgenmagazin Thomas Waag gehört. Und Thomas Waag ist ja auch ein Journalist, der schon lange im Fußball dabei ist. Der hat gesagt, dass sie trotzdem
zur Pressekonferenz mit gemischten Gefühlen gegangen sind.
Natürlich ist es für die Journalisten jetzt sehr schwer, sich zu positionieren gegenüber den Bayern-Anführern. Also sie können sie nicht bewundern, sie haben sie kritisiert. Bayern hat es irgendwie wieder gedreht, dass sie doch noch 2-0 auswärts gewonnen haben. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, eine Position einzunehmen zu dieser Mannschaft. Also einerseits kann man ja sagen, das war clever gespielt, das ist mal wieder typisch Bayern und so wird es vielleicht auch wieder weitergehen. Auf der anderen Seite sind aber alle noch erschüttert von dieser merkwürdigen Pressekonferenz, sodass sie gar nicht wissen, wie sich gegenüber diesen Vereinsfürsten positionieren sollen.
Und trotzdem war sein letzter Satz, sie haben auch nicht so gut gespielt.
Das ist es ja eben. Wenn sie sehr gut gespielt hätten, wäre ja alles wieder in Ordnung. Dann würde man sagen, gut, da haben sich zwei Leute Freiheiten erlaubt, die sehr merkwürdig sind. Aber wenn denn gut gespielt wird, hinterher wird es ja auch vergessen. Aber so ist es ja nicht. Das ist eben das Problem mit den Bayern.
Ich glaube, das war jetzt mal eine einmalige Sache. Wenn es jetzt repetitiv wäre, dann muss man sich schon Gedanken machen. Aber vielleicht war es auch nur eine Trotzreaktion.
Ja, und vielleicht eine Drohung tatsächlich. Man sagt, wenn ihr so weitermacht, dann kriegt ihr keine Sitzplätze mehr bei uns. Oder dann kriegt ihr keine Interviews und wir halten euch auf Distanz. Dann müsst ihr selber sehen, wie ihr euer Blatt jetzt vollschreibt. Aha. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Guck mal, so wie dann die nächste Woche dann bei Bayern München Führung geht, Jean-Claude.
Ich meine, noch, du musst gucken an dem Sportphilosoph noch. Ich meine, hätten sie es sollten wirklich überlegen, ob sie so eine Pressekonferenz machen oder nicht. Weil ich meine, du hast es schon selber ein bisschen noch anders gegangen.
Das könnte mal viel. Merci, Jean-Claude Ballefall, für den ganzen Teil an den AWT, war heute den Sportphilosoph Gunther Gebauer.
Merci auch.
Noch ein bisschen Sportmusik, und zwar vom Reinhard Fendrich, es lebe der Sport.